sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 178. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Diese Folge wird alles ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid, aber aus guten und wahrscheinlich auch sehr unterhaltsamen Gründen. Für die, die sich fragen, warum habt ihr denn eine Pause gemacht so lange? Wir haben auf die neuesten Folgen gewartet. Da gab es mehrere Gründe für. Zum einen läuft nun mal die Weltmeisterschaft, die so ziemlich alles bestimmt hat, was an Fußballspielen und News war. Zum anderen war ja meine Co-Hostin, die liebe Anne, in den USA und ich wollte ihr schon gönnen, die Reise, den Urlaub und den Fußball auch in Ruhe genießen zu können. Und dafür bekommt ihr diese Woche eine Art Sonderfolge. Denn wir haben heute drei Spieler im Programm und die gibt es aus zwei verschiedenen Perspektiven. Denn normalerweise ist es ja so, dass wir beide hier in Deutschland sind und die Spiele live gucken oder in Annes Fall die Highlights. In diesem Fall kriegt ihr zwei Perspektiven. Zum einen meine typische Perspektive hier von zu Hause aus in Deutschland die Streams oder die Highlights zu gucken. Und bei all drei Spielen, die wir heute im Programm haben, war Anne live im Stadion und wird dann berichten, wie das Ambiente war, wie das Stadion war, wie die Stimmung war und so weiter. Und genau deswegen kommen die Spiele heute zuerst und die große Menge an News dann später. Und da es ohne sie völlig sinnlos wäre, diese Folge heute aufzunehmen, begrüße ich dich ganz herzlich erstens zurück in Deutschland und willkommen zurück hier im Podcast, liebe Anne.
Howdy, my friend.
Erstmal die wichtigste Frage, bevor wir ins erste Spiel gehen. Bist du noch gejetlaggt oder bist du mittlerweile schon wieder richtig geeicht?
Ich war tatsächlich gar nicht gejetlaggt, weil ich die großartige Idee hatte, wir fliegen erst am Sonntag, kommen also Montagmorgen an und ich muss am Montag direkt arbeiten. Da war keine Zeit für Jetlag. So macht man's. Nee, so macht man's nicht. Ist eine scheiß Idee, aber hat geklappt.
Ihr habt das zum ersten Mal gehört, wie man es am besten nicht macht. Testet's gerne aus und wenn ja, beschwert euch bei uns in Form von Liebesbriefen. Aber nur in Reihenform natürlich. Ja, die Spiele, die wir für euch heute haben, sind ein bisschen kurios, da es ein Team gibt, das wir gleich zweimal erleben werden. Einmal aus Heim- und einmal aus Auswärtsperspektive. Denn wir haben zwei League One-Partien und eine Championship-Partie. Und ich würde vorschlagen, wir gehen, glaube ich, mal zu dem Stadion, wo du dich noch mit am ersten gefreut hast, zumindest was das Bewerben für deine bessere Hälfte angeht. Und zwar gehen wir nach South Carolina zu Greenville, denn die hatten AV Alter, oder wie ich sie gerne nenne, AV oder AV hoch 2 als Gast, dass sie ihre seltsame Logoform mit dem AV zweimal haben. Und daher zuerst die Frage an dich, wie war es denn so in South Carolina im Greenville-Stadion? Ist es eine Reise wert?
Also, ich hatte für den Tag, gab es tatsächlich gleich mehrere Spiele, die in der Umgebung, und mit Umgebung meine ich alles so innerhalb von einem Radius von mal 250 Kilometern, wir sprechen ja über US-Verhältnisse, die in der Umgebung gewesen wären, zum Teil sogar auch näher von dem Standort, von dem aus ich gekommen bin. Ich glaube, ich war zu der Zeit in Atlanta. Und hatte mich für Greenville entschieden, weil das Stadion da neu ist. Wir haben ja auch ein paar Mal über dieses Stadion gesprochen. Wir kennen ja dieses KI-Bild, wo quasi direkt am Stadion so ein Bahnhof oder so ein alt aussehender Bahnhof ist. Und ich wollte das Stadion super gerne einfach mal sehen. Ja, und mein Freund ist durchaus ein Zugfan, deswegen war das ein Argument, ihn mitzunehmen. Er ist jetzt nicht so der Fußballfan. Aber sagen wir es mal so, wenn ich ehrlich bin, es lohnt sich jetzt nicht so sehr. Also wenn man gerade in der Nähe ist, dann kann man hingehen, aber das Stadion ist jetzt kein besonderes Stadion, weil es ist das ganz typische US-Stadion mit diesen Metall-Aluminium-Tribünen ohne Dach, dann hat man oben so ein, oder hat man so einen kleinen Bereich, wo so Wiesen sind, und dann ist da oft so ein Shop beziehungsweise Verpflegungsstände. In Greenville hat man auch keine richtigen Toilettengebäude, sondern da gibt es Miettoiletten, auf die man dann gehen muss. Und ja, dieser Bahnhof, wie sie ihn nennen, also sagen wir es mal so, wir zweifeln an, dass da jemals ein Bahnhof gestanden hatte, weil es einfach eine Gegend ist, die sehr neu entstanden ist. Aber wer weiß, was da tatsächlich mal stand. Tafeln kann man sich immer mal irgendwo ranmachen. Der ist quasi auf der anderen Straßenseite vom Stadion, hinter dem einen Tor. Da sind jetzt ein paar Geschäftchen drin, ein paar Cafés und Restaurants. Es ist so ein kleiner Platz da, ich glaube, da war sogar auch ein Brunnen. Das ist schon ganz nett, das ist schon ganz okay, aber jetzt auch keine Reise wert. Und definitiv dieses KI-Bild, was sie da auf ihrer Website haben, ist sehr, sehr fern von dem, wie dieses Stadion tatsächlich aussieht. Wie gesagt, es ist ein ganz klassisches US-Stadion, wie man es aus der USL sehr, sehr oft kennt. Und deswegen, wenn die Partie, wenn die Gegner interessant sind, dann klar, kann man es machen, wenn man in der Nähe ist. Oder generell, wenn man in der Nähe ist, schadet es natürlich nicht. Aber nur für das Stadion würde ich da jetzt nicht hinreisen. Ich möchte uns auch mal kritisieren. Greenville Triumph hat in Greenville selbst auch einen Shop. Und die Öffnungszeiten für diesen Shop stehen auf der Website. Die werden aber offensichtlich hat man es noch nicht geschafft, mal auf die Website zu schreiben, wenn Spieltag ist, dass der Shop an dem Tag dann bereits um, ich glaube, 14 Uhr was schließt. Und nicht wie angekündigt 16 Uhr. Oder um 12 schließt der schon. Das war ein bisschen blöd, weil ich war extra am Greenville Shop, hätte mir da gerne das ein oder andere Trikot gekauft. Ging nicht, der Laden war zu. Dann wollte ich es im Stadion machen und da hatten sie eine wirklich sehr, sehr begrenzte Auswahl. Auch was Größen angeht, das war dann leider ein bisschen sehr enttäuschend. Es gab ein bisschen Entschädigung und das kann ich schon mal sagen, das wird sich durch den Rest der Folge ziehen. Pyro gab es auf jeden Fall. Bei Greenville war interessant, sie haben schon sehr viel Pyro vor dem Spiel überhaupt abgefeuert. Einfach nur fürs Einlaufen der Spieler und für die Nationalhymne.
Was mich brennend interessieren würde, bevor wir gerne noch auf die Frage der Fans oder der Stimmung kommen, die Frage würde ich dir öfter stellen, weil die bei jedem Spiel mich interessieren würde. Hast du kulinarisch was beim Stadion oder generell in der Gegend mitgenommen? Und wenn ja, wie war's? Oder hast du bei jedem Spiel dir vorher ein Pausenbrötchen gespielt und mitgenommen?
Schön die Stulle gespielt. Nee, ich überlege gerade, ob wir in Greenville was gegessen hatten. Ich glaube nicht. Nee, hatten wir nicht. Wir wollten danach dann was. Also wir wollten nach dem Spiel einfach was essen. Es wurde etwas getrunken. Es wurde ein Bier konsumiert, was $19 kostete. Und ich trank ein Wasser, was ich glaube auch $5 oder $6 kostete. Da war kein Geld mehr für Essen.
Ja, das glaube ich. Was mich interessieren würde, falls du das auch irgendwie mitverfolgt hast, wie ist denn die Stimmung bei den Greenville-Spielen? Weil ich habe jetzt im Laufe der Jahre schon einige Spiele gesehen und mir wäre wirklich neu, dass sie eine Hardcore-Supporter-Szene hätten. Oder dass die sonst beliebt oder verhasst wären in der USL-Szene. Also sie sind da, aber ich wüsste jetzt weder, dass die Derbys haben, noch dass sie irgendwie die krassen Fanfreundschaften oder verhassten Gegner haben. Daher die Frage an dich, wo du jetzt mal Greenville sogar zweimal indirekt erlebt hast. Wie war die Stimmung? Wie waren die Vibes am Stadion?
Also die Hardcore-Greenville-Fanszene, die dürfte recht klein sein. Was ich interessant fand, da hinten in diesem, wir nennen es mal Bahnhofsbereich, wie gesagt, es ist gar kein Bahnhof, sondern vielleicht war es mal einer, aber es ist so ein altes Gebäude einfach nur oder mehrere alte Gebäude. Da gab es so ein kleines Vorabfest, da haben sich also viele Fans aufgehalten, aber das waren noch nicht mal die Supporters, weil die haben sich auf dem Parkplatz getroffen, ohne groß Tailgating, wenn ich das so richtig gesehen habe, und sind dann rübergelaufen zum Stadion. Das war allerdings eine sehr, sehr kleine Truppe. Ich würde mal schätzen, so 15 bis 20 Personen. Die sind dann auch ins Stadion hinter das Tor und hatten sozusagen dann in diesen Bahnhof im Rücken. Das war es aber auch mehr oder weniger mit dem Kern an Greenville Supporters Group Mitglieder, würde ich behaupten. Im Block selbst saßen dann noch ein paar mehr Greenville Fans. Um uns herum saßen überall die, nennen wir es mal Normalos, heißt die Familien oder diejenigen, die hin und wieder mal kommen, aber jetzt halt nicht in irgendeiner Supporters Group aktiviert oder ja, aktiv sind, so rum. Man muss trotzdem sagen, die Leute, die da waren, hatten schon irgendwie auch Bock auf Greenville. Die haben Greenville auch unterstützt. Die haben das aber in erster Linie einfach so zur puren Unterhaltung gemacht. Und jetzt nicht unbedingt, weil sie ihr Leben für diesen Club hergeben würden. Aber über die Fans werde ich im Laufe des Spiels dann noch berichten. Ich fand sie durchaus sympathisch und sehr unterhaltsam. Die Fans, die um uns herum saßen.
Okay, gut zu wissen. Hast du sonst noch was? Wenn nicht, würde ich nämlich vorschlagen, dass wir mal in die Partie reingehen.
Gehen wir mal ins Spiel.
Ich muss dir zugeben, ich habe die Partie nicht live geguckt. Ich habe sie indirekt durch deine diversen Posts, die du mir privat geschickt hast, mitbekommen. Ich hatte, glaube ich, etwas anderes live gesehen. Und muss zugeben, nach dem Gucken der Partie bereue ich es auch nicht, sie nicht live gesehen zu haben. Was mir in der ersten Halbzeit tatsächlich aufgefallen ist und auch eher positiv, war, dass ich den Torwart von Greenville ganz gut fand. Es gab zum Beispiel in der 24. Szene, da kommt Adam Omish von links in den Strafraum gepäst und haut den Ball mit ordentlich Schmackes aufs Tor. Und da kann Tormann, oder auf Deutsch Tormann, perfekter Name für einen Keeper, den Ball halt wegtitschen. Das sah ziemlich gut aus und das war so für mich so der erste Hallo-Wach-Moment der ersten Halbzeit.
Ja, mir ist aber gerade der ersten Halbzeit aufgefallen, ich fand Avi Alter überraschend schwach. Also der Torwart von Greenville hat mir auch gut gefallen, aber von Avi Alter kam nicht so wahnsinnig viel. Sie haben es nicht geschafft, irgendwie kreativ zu werden, sich da mal beispielsweise im Mittelfeld großartig durchzusetzen, sondern ich hatte eher so den Eindruck, dass es zumindest in der ersten Halbzeit tendenziell eher auf der Greenville-Seite lag, die viel in dem Spiel gemacht haben, die sehr, sehr viel gearbeitet haben, sich viele Chancen herausgearbeitet haben, aber leider auch ein bisschen fahrlässig damit waren und da immer nicht so richtig zum Torabschluss kamen, beziehungsweise dann den Torabschluss so schlecht verübt haben, dass es dann eben nicht zu einem Tor führte.
Ja, finde ich, hat sich ungefähr wiedergespiegelt. Und ich muss auch zugeben, das erste Tor der Partie fällt kurz vor der Pause und war auch wirklich, nennen wir es mal, ein bisschen Glück, ein bisschen kurios mit dabei. Es gab eine Ecke für Greenville von links. Der erste Versuch führt zu nichts. Der Ball wird dann erstmal aus dem Strafraum rausgespielt, kommt dann zurück und wird in quasi die Mitte vom Strafraum zurückgeschossen. Der Spieler von Greenville köpft den Ball nach links und wird von dort von Fricky ins Tor reingeschoben. Alles ein bisschen glücklich, alles ein bisschen ungeplant. Aber zum Ende hin war die Konfusion bei Avi Alter größer als bei Greenville. Und so kann dann, ich glaube, Brandon Fricky zum 1:0 einschieben für die Heimmannschaft aus South Carolina.
Es gab in der ersten Halbzeit gab es dann ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viele Highlights, die jetzt groß zu erwähnen wären. Außer einen Spieler, der uns besonders aufgefallen ist. Und uns heißt im Prinzip die komplette Gerade, die man in den Highlights nicht sehen kann, weil wir unter der Kamera saßen, die sehr schnell, zumindest bei mir in der Ecke, man hatte einen Freund. Und dieser Freund heißt Adam Amushi, würde ich fast sagen, dass man ihn so ausspricht. Er wurde von uns die ganze Zeit immer nur Adam genannt, beziehungsweise von den Fans von Greenville. Sein Name ist sehr oft reingerufen worden. Er ist immer wieder auch ein bisschen verscheißert worden. Was auch so ein bisschen daran lag, dass seine Art und Weise zu spielen auffällig war, aber nicht im positiven Sinne. Da gab es immer so kleinere Fouls, da beschwerte er sich bei seinen eigenen Leuten. Es war einfach nicht so das Sympathischste. Er wirkte jetzt nicht so, als wenn er wahnsinnig konzentriert in diesem Spiel wäre. Und auch mein nicht so fußballaffiner Freund hatte ihn so ab der 5. Minute als Feind auserkoren und war deswegen sehr auf dieses Spiel konzentriert, was es sonst nicht so ist, und hat die ganze Zeit halt die Nummer 18 beobachtet, was er denn schon wieder so Blödes macht. Interessant war noch in der ersten Halbzeit, auch der Schiedsrichter war jetzt nicht der allerbeliebteste auf der Seite der Greenville-Fans, weil so das eine oder andere Foul vielleicht nicht gesehen, gepfiffen oder anders gewertet wurde. In der 44. Minute brachte dafür das Rasierschaumspray vom Schiedsrichter für heitere Momente oder sorgte dafür, weil er wollte es nutzen, um einen Freistoß für RW Alter oder um der Mauer zu zeigen, wo sie stehen sollen. Es funktionierte aber nicht. Am Ende hatte er nur den Schaum die ganze Zeit an der Hand, aber auf dem Rasen war halt gar nichts. Und das, sagen wir es mal so, das lief die ganze Partie über so. Man hat es wahrscheinlich irgendwie versucht, zwischenzeitlich mal das Spray zu tauschen, aber es ist nicht besser geworden. Sorgte aber bei uns für großartige Unterhaltung. Also selbst das Spray wollte nicht so recht bei dem Schiedsrichter.
Ich muss zugeben, dass wenigstens sich die Szene gelohnt hat. Es gab ja dann einen Freistoß für LV Alter von, ich glaube, wieder Adam Omesh. Und da hat Tormund wirklich eine sehr gute Torwartparade zeigen können. Der Freistoß war aus zentraler Position, nicht so weit weg vom Tor. Klassische Situation, um den Ball in einer schönen Kurve oben rechts oder oben links reinzunageln. Und da konnte Tormund den Ball gut raustitschen. Also wir sagen, wenigstens sportlich hat es sich auch gelohnt. Das ist dann keine lustige Szene für einen Kack-Freistoß war, sondern es war schon ansehnlich. Gut geschossen, aber noch besser gehalten. Und auch für mich die letzte Szene, die ich in der ersten Halbzeit aufgeschrieben habe.
Wirklich aktiver wurde es in der Halbzeitpause. Wir waren zwar nicht bei Las Vegas, wo wir dann vielleicht hätten einen Lama oder so sehen können. Wir haben aber eine, nennen wir es mal Cheerleader-Choreografie. Es war eher ein Tanz von so einem kleinen Tanzkurs von so einer kleinen Tanzschule aus Greenville sehen dürfen. War nicht ganz unterhaltsam und war irgendwie für die Kids, die da tanzen, glaube ich, ein tolles Erlebnis, mal vor, in Anführungsstrichen, so vielen Leuten tanzen zu dürfen. Ich überlege gerade, das Stadion war jetzt, ich weiß nicht mehr, wie viele da waren, aber es war jetzt auch nicht so super leer. Es war okay. Also bei uns auf der Geraden saßen, es war anständig gefüllt. So jetzt nicht jeder Platz belegt, aber so, dass man jetzt nicht alleine saß oder sehr viel Platz hatte, war okay. Da würde ich jetzt nicht meckern.
Ich meine vorhin 3.300 Leute gelesen zu haben im Spielbericht.
Naja gut, 3.000 ist ja relativ. Da werden wir nachher noch drüber sprechen. Und es waren übrigens sehr, sehr viele Leute mit Deutschland-Trikots im Stadion, was auch daran liegt, dass Deutschland an dem Tag gespielt hatte.
Aber freut mich schon mal. Ja, ich muss zugeben, das Erste, was ich dann aufgeschrieben habe in der zweiten Halbzeit, war in der 72. Minute. Wenn du also vorher nichts mehr hast, dann würde ich die Szene übernehmen. Okay, dann war ja, du hast was, ja, dass ich es übernehmen kann. Okay, ja, in der 72. Minute kommt dann der Ausgleichstreffer und ich muss zugeben, beide Tore, die noch fallen, haben ein ähnliches Muster und zwar langer Ball und dann ist Konfusion bei Greenville. In diesem Fall kriegt Christian Ortiz den Ball und rennt alleine aufs Tor zu. Es gibt einen Verteidiger, der mitläuft, aber halt ansonsten nichts tut, um ihn am Schuss zu hindern. Und Seth Tormann, der Keeper von Greenville, kommt ein Stück raus, ohne jetzt direkt zu attackieren. Und der Schuss, der von Ortiz abgefeuert wird, geht dann gerade unter dem zur Seite fliegenden Torwart knapp unten durch ins Tor rein. Das sah einerseits sehr schön aus, wenn man irgendwie alter Fan ist, aber auch echt irgendwie ärgerlich für einen Keeper, der schon noch sein Bestes versucht und dann ja knapp unten runter durchgeschossen wird. Und so gibt es dann das 1-1 für RW Alter durch Christian Ortiz mit dem normalen, ja, ganz okayen Schuss unten rein.
Es gab 9 Minuten später ein weiteres Tor und in dem Fall, ja, war es so ein bisschen Pech für den Torhüter, ein bisschen Glück für RW Alter. Man hat den Ball an der Strafraumgrenze, schießt von da aus. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Vielleicht hat das zu spät gesehen. Der Ball hüpft dann unten rechts rein. Die Verteidigung von Greenville hat an der Stelle ein bisschen gepennt. Trotzdem war es irgendwie ärgerlich, weil wie vorhin schon gesagt, Elvi Alter in dieser Partie relativ schwach fand. Also ich hatte mir von Elvi Alter deutlich mehr erwartet. Das konnte ich in dieser Partie nicht sehen, sondern man hat schon irgendwie vor allem, die besseren Chancen war meiner Meinung nach bei Greenville. Aber klar, was bringt dir die besseren Chancen, wenn du am Ende das Tor nicht machst? Meiner Meinung nach, und ich glaube, das haben auch viele Greenville-Fans, muss man auch sagen, so empfunden. Es gab von Elvi Alter doch sehr viele kleine, eklige Fouls, die super unnötig waren, die da das Spiel auch nicht schön gemacht haben. Und dann ja eben auch dafür gesorgt haben, dass da so eine gewisse Stimmung entsteht. Der Schiedsrichter hat da an der Stelle dann auch viel zu selten eingegriffen. Das hat das Spiel jetzt nicht wahnsinnig schön gemacht. Da war deutlich mehr Potenzial drin. Ist auch ein Grund dafür, warum der Schiedsrichter in dieser Partie jetzt nicht der beliebteste bei Greenville war.
Ja, nachvollziehbar. Ich muss zugeben, beim zweiten Tor, was dann noch gefallen ist, will ich zum einen eigentlich den Torschützen loben, weil er es gut gemacht hat, aber auch da tut mir wieder der Torwart leid. Es gibt einen langen Ball von Elvi Alter bis zum Strafraum von Greenville. Bichana kriegt den Ball, ist dann in der Nähe vom Strafraum, dreht sich um quasi zwei Abwehrspieler noch drum und schafft es dann den Ball um sie herum in unten rechts ins Tor reinzujagen. Und warum mir der Torwart da leid tut, sobald der hohe Ball kommt und dann zu Bichana kommt, ist Tormann aus dem Tor rausgelaufen, sieht aber rechtzeitig, okay, ich muss nicht mehr zwingend eingreifen, meine Leute sind da, schafft es sogar rechtzeitig ins Tor zurückzulaufen. Und trotzdem, als der Schuss dann kommt und dann unten rechts reingeht, kann er den nicht mehr halten. Da habe ich mich dann schon ein bisschen für ihn geärgert. Weil in der Situation siehst du dann oft einen Torwart, der unnötig draußen steht, überlupft wird, überköpft wird oder irgendwie dämlich aussieht. Aber da die Geistesgegenwart zu haben, um perfekt zurückzurennen, wieder auf Position zu sein und dann trotzdem den Ball nicht halten zu können, das muss richtig wehgetan haben aus seiner Sicht. Vor allem, da du als Ersatzkeeper eh nicht viele Möglichkeiten hast, dich auszuzeichnen. Und dann kassierst du zwei unglückliche Tore in der zweiten Halbzeit. Und damit halt den Siegtreffer für Elvi Alter.
Ich lese nebenbei auch den, nennen wir es mal, kleinen Ticker, den ich dir geschrieben hatte. Und auch da wird sehr deutlich, so gerade mit dem Schiedsrichter war man bei Greenwood zumindest nicht so einverstanden. Es gab dann noch eine Szene, ganz kurz vor Abpfiff, wo der Schiedsrichter ganz plötzlich unterbrach, dann Richtung Bank ging und dem Trainer Dixon die rote Karte gab. Das war deshalb ein bisschen absurd. Wir saßen ja auf der Seite, wo die Trainer waren. Dass man gar nicht, also man hat überhaupt nicht mitbekommen, warum. Möglicherweise hat er zum vierten Offiziellen irgendwas Blödes gesagt, was wir natürlich nicht hören konnten. Aber ansonsten, man hat kein Geschrei reingehört oder so. Er wird schon irgendwas gemacht haben, aber das zeigt so ein bisschen auch, also er wird sich klar über den Schiedsrichter beschwert haben, aber das zeigt auch so ein bisschen irgendwie die Linie in diesem Spiel. Und am Ende war es ein bisschen frustrierend, weil Greenville das eigentlich gut gemacht hatte, eigentlich ein gutes Spiel gespielt hatte und dann am Ende irgendwie Pech hat, auch ein bisschen Pech mit dem Schiedsrichter hat, aber eben auch Pech mit den Gegentoren bzw. mit den nicht selbstgeschossenen Toren und dann da nicht zumindest einen Punkt mitnimmt. Am Ende gab es noch ein Feuerwerk, das war ganz nett, aber so richtig zufrieden waren wir nicht. Aber ich habe jetzt ein Greenville-Trikot, immerhin.
Ich muss sagen, es passt irgendwie als gutes Fazit für den ersten Take. Immerhin habe ich jetzt ein Greenville-Trikot. Aber ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir an der Stelle unsere erste Pause für heute. Ich danke dir schon mal für den schönen Live-Bericht und deine Erinnerung aus Greenville in South Carolina. Für alle, die schon mal da waren oder quasi schon mal vielleicht vor ein paar Jahren im alten Stadion waren, lasst uns gerne eure Meinung zum Ambiente bei Greenville oder zur Stimmung in den Kommentaren da. Dann machen wir eine Pause und ich würde vorschlagen, dann springen wir zur Abwechslung mal eine Etage höher, denn dann geht's für dich nach Virginia zum großartigen Pegasus.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlán, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.
Willkommen zu, ja, würde ich sagen, dem zweiten Bericht hier bei Sideline, dem USL-Podcast. Wir bleiben beim Reisebericht der lieben Anne und bei der USL natürlich, denn dafür seid ihr ja hier. Denn zwischen ihren Reisen und zwischen ihren WM-Spielen, Spielen in der MLS, Knicks Pro und in der League One, hat sie es auch geschafft, einen Abstecher in die USA Championship zu machen, in die zweite Liga. Und da gab es eine Partie zwischen zwei Mannschaften, die sportlich jetzt nicht die größten Namen sind, auch sportlich nicht perfekt dastehen, wo es aber eben umso mehr ging für beide Mannschaften, um endlich mal einen Sieg zu bekommen. Und wir reden von der Partie zwischen Loudoun United aus Leesburg, Virginia und Sporting Jacks aus Jacksonville in Florida. Ich weiß noch vom Tag, es soll sehr heiß gewesen sein und es gab irgendwie relativ viel Prominenz. Es war zum Beispiel, waren die Jungs der USL-Show live da und hatten auch da Sonderprogramm mit den Verantwortlichen von Loudoun. Das ist ja quasi mit, glaube ich, der größte USL Podcast-Show im englischen Bereich. Und du warst auch da. Und deswegen ist die Frage an dich zuerst. Erstens, wie war es so generell in Virginia, falls du da halt auch quasi nach dem Essen oder nach dem Spiel da gewesen bist? Und B, vor allem, was waren so deine ersten Eindrücke von Land und Leuten oder Stadion und Fans?
Naja, ihr hattet anderthalb Wochen etwa zuvor diese Hitzewelle. Es war, auch in den USA war das jetzt natürlich vorher nicht kalt gewesen, aber da hatten wir relativ normale Sommertemperaturen, beziehungsweise meistens so um die, sagen wir mal, 28 bis 31, 32 Grad. Aber an den Tagen ist es dann eklig geworden, so an den Tagen, wo ich in Virginia war und an der ganzen Ostküste. Und das war ja der 3. Juli. Das ist deshalb wichtig, weil natürlich der 4. Juli der 250. Unabhängigkeitstag der USA war, also ein riesiger Feiertag. Und natürlich gerade rund um Washington D.C., beziehungsweise in Washington D.C. sehr viel sein sollte und in Philly, die ja so ein bisschen als Geburtsstadt gilt. Und an dem Tag, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich würde schätzen, es waren auch so 38 Grad. Ich hatte dir geschrieben, 1000 Grad im Stadion und ein Hornissennest. Weil bei uns in dem Block, ich kaufe meistens, wenn es nicht zu teuer ist, es gibt ja Vereine, die verkaufen solche Karten für sehr viel Geld, reden wir auch noch drüber, kaufe ich gerne für solche Spiele, wo ich sehr neutral bin, Plätze direkt an der Mittellinie, so oder auf Höhe der Mittellinie, da hat man eine gute Sicht und man stört die Supporters-Groups nicht, wenn man sich dann da bei denen mit in den Block stellt und das gar nicht so mitfühlt. Und direkt neben uns, wer diese US-Stadien kennt, und auch das Loudoun-Stadion ist wieder genauso aufgebaut wie auch das bei Greenville. Alles so mit diesen Alu-Tribünen. Da sind, logischerweise gibt es immer so ein paar Sitzplätze und dann gibt es irgendwann eine Treppe nach oben. Und an dieser Treppe am Geländer gab es einen, naja, haben sich Hornissen niedergelassen oder Wespen und haben den Tag ein wenig genossen. Sie haben sich irgendwann auch ausgebreitet, dann hatten sie zwei Stellen, wo sie sich dann aufhielten. Es war schon interessant, neben sich da die ganze Zeit die Wespen zu haben, die mich jetzt nicht so gestört haben, aber die Amerikaner waren sehr unruhig. Und es war wirklich brechend heiß in diesem Stadion und wir saßen in der prallen Sonne. Wasser kostet übrigens $4 in dem Stadion. Habe ich jetzt nicht so gefühlt bei den Temperaturen. Und ja, ich hatte vorab schon eine Enttäuschung und bin bis heute davon überzeugt, dass wir da betrogen wurden. Es hieß nämlich vor dem Spiel, die ersten 750 Fans würden einen Schal bekommen. Wir waren offensichtlich nicht innerhalb der 750 Fans, weil wir haben keinen bekommen. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch kaum Leute damit rumlaufen sehen. Also es gab welche, aber es waren sehr, sehr wenige. Fand ich dann ein bisschen merkwürdig. Und das, also es scheinbar jetzt nicht so wahnsinnig voll. Und ich hätte geschätzt, mehr als 1000, 1200 Leute waren aus meiner Perspektive jetzt nicht da. Lauden selbst behauptet, glaube ich, dass sie über 3000 da waren. Wenn man sich aber mal die Kapazität von dem Stadion ansieht, was ja nur etwa 5000 sind, und dann reicht es schon, den Blick in die Highlights zu werfen. Auch bei uns die Gerade war jetzt nicht sehr viel voller als das, was man im Stream sieht. Dann kann man das schon arg bezweifeln, dass da 3000 Leute gewesen sein sollen. Vielleicht haben vorher sehr viele Leute Tickets gekauft und sind dann aufgrund der Temperaturen nicht gekommen. Aber dann frage ich mich, warum ich keinen Schal bekommen habe, Lauden. Aber auch was Positives. Ich laufe ja jedes Mal zum Merch-Stand. Interessant ist übrigens, also ihnen gehört ja nicht so 100% das Stadion, das gehört ja Loudon County. Aber es gibt keine festen Gebäude dort so richtig. Sondern sie bauen dort immer die Stände, beispielsweise für den Merch-Stand, auf und dann auch wieder ab. Auf jeden Fall ging ich dann zu diesem Merch-Stand und sah mich da so ein bisschen um und auf einmal hörte ich Deutsch neben mir. Eine Frau sprach mit ihren Kindern auf Deutsch. Und dann guckte ich sie an und fragte, wo kommt ihr her? Und sie erzählte, dass sie tatsächlich in Loudon wohnen, also in der Nähe von diesem Stadion wohnen und regelmäßig zu den Spielen gehen. Sie leben seit 2 Jahren in den USA und dort in der Gegend und ja, nutzen die Zeit, sich dann die Spiele anzusehen und haben sich in dem Fall dann auch noch die Zeit ein wenig am Merchstand vertrieben. Das fand ich ganz interessant, dass es quasi deutsche Loudon-Fans gibt. Und was ich auch gut fand, also nee, was ich noch nicht gut fand, war der Preis für die Trikots, die sie dort verkauft haben. Die aktuellen Trikots sind für $99 verkauft worden. Aber sie hat noch einen kleinen Stand mit so Mystery-Tüten, nenne ich es mal. Es gab welche so mit Merch-Produkten, also da ist dann irgendwie ein T-Shirt drin und dann, keine Ahnung, noch ein Dosenhalter oder sowas. Man hat es ja nicht sehen können. Aber es gab auch Tüten mit Trikots für $50. Und davon habe ich mir eine da mitgenommen und habe das, ich weiß gar nicht, ob es aus der letzten oder vorletzten Saison ist, das weiße Loudon-Trikot erwischt, wo die kleinen Pegasusse drauf sind. Nicht so doll erkennbar. Da bin ich sehr zufrieden mit. Bin ja absolut kein Loudon-Fan, aber das Trikot ist ganz nett. Und für $50 so ein bisschen Trikotspannung zu haben, aber immerhin zu wissen, welcher Verein es ist, das war schon ganz okay. Hab ich gerne mitgenommen. Die Preise bei Loudon im Stadion übrigens, getränketechnisch auch wieder, ich habe es eben schon mal angedeutet, Wasser bei, keine Ahnung, 38 Grad, praller Sonne, $4. Powerade, wenn man dann was mit Geschmack haben wollte, kostete $5.50. Und wenn man es wagen wollte, etwas zu essen, die meisten Stände hatten gar keine Preise draußen dran. Was daran liegt, dass die Preise so dermaßen teuer sind für Mini-Portionen, dass man sich es wahrscheinlich einfach gar nicht traut und dann, ja, es lieber auf die Variante macht. So ein, ich überlege gerade, was wir da hatten. Es war irgendeine arabische Speise, was im Prinzip nur aus einem kleinen Stück Brot bestand und mit einer kleinen Füllung. Nichts Besonderes. $22. Und das war eine sehr kleine Portion. Mein Freund war nicht begeistert, weil davon wird ein erwachsener Mann definitiv nicht satt werden. Aber dann haben wir protestiert und später woanders gegessen. Ja, aber dementsprechend, ich bin kein Fan von dem Stadion. Das Stadion sieht nicht cool aus. Es ist halt, wie gesagt, das ganz klassische Stadion. Gut, sie haben die Sitze als für ihre Benennung, also Sitze vor Fort Loudon halt, das ist nett. Aber alles andere ist 0815 austauschbar, so sieht quasi ja jedes Stadion aus. Und es fiel halt gefühlt wirklich an allen Ecken, jetzt nicht auseinander, aber wirkte nicht so richtig vollständig, wie halt, dass sich da Wespen ansiedeln oder ja doch Wespen ansiedeln können. okay, passiert, ist ein offenes Stadion. Aber die lauten Fans, also die Supporters Group selbst, braucht im Prinzip auch gar keine Trommeln. Weil was die immer wieder mal gemacht haben, war einfach hinter sich unter ihre Sitze zu treten. Dort ist eine Blechbrüstung. Und diese Blechbrüstung ist nicht richtig befestigt, sodass du immer wieder schön gegentreten konntest und dann dafür oder damit sehr viel Lautstärke erreichen konntest. Vielleicht war es so beabsichtigt, vielleicht war es Zufall und wurde irgendwann von den Fans entdeckt. Aber das zeigt so ein bisschen den Zustand dieses Stadions. Und wer glaubt, dass man in der USL Championship, das heißt in der zweiten Liga, eine vernünftige Umkleide für Spieler erwarten kann, der hat wohl nicht mit Lauten gerechnet, weil, ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, es gab dort auf dem Gelände keine wirklichen festen Gebäude. Und nach dem Spiel fiel mir dann auf, wo sich die Spieler umziehen. Nämlich direkt hinter der Geraden, wo wir saßen, stehen so ein paar Container. Der vorderste Container ist das Bad sozusagen. Da konnten die Besucher hingehen. Und daneben stehen zwei weitere Container, die sind durch einen Bauzaun abgesperrt. Und da ziehen sich die Spieler um. Und wenn die Spieler vor oder nach dem Spiel nochmal ein bisschen Kraftübung machen wollen, dann müssen sie das neben den Containern machen. Da haben sie dann ihre Gewichte stehen. Und anschließend wird dann über den Schotterplatz nach draußen gelaufen, Richtung Bauzaun quasi, damit man dann aus dem Stadion kommt. Das, also entweder ist das Stadion überhaupt nicht fertig oder man hat versehentlich vergessen, da irgendwie eine feste Umkleide zu installieren. Das sah wirklich absurd aus, dass da einfach nur so olle Container stehen, wo die Spieler sich dann umziehen. So wie man es auf jedem oder wie man es oft auf so ganz billigen Sport- oder Dorfsportplätzen vielleicht auch aus Deutschland kennt, wo man irgendwann das Sportfunktionsgebäude abreißen musste und dann einfach einen Container gestellt hat. Exakt so wirkt es, aber wir reden hier vom Profifußball. Was übrigens für die Privatsphäre der Spieler auch nicht ideal ist. Also wir als Zuschauer konnten da runterschauen und jedes Mal, wenn ein Spieler rein wollte oder rauskam, ein Spieler von Lauten stand draußen und telefonierte. Wir haben das alles sehen und auch durchaus hören können. Also das ist nicht professionell in meinen Augen.
Ja, was ich sagen wollte, das passt dann wieder zu den Berichten, die wir letztes Jahr gehört haben, wo es irgendwie diverse anonyme Spielerbeschwerden gab über das Team. Zum Beispiel, dass die Spieler ihre Sachen selber waschen mussten und es quasi kein Staff gab, der typischerweise die Ausrüstung beschafft, sauber hält und so weiter. Ich muss zugeben, ich habe immer noch so ein bisschen die Theorie, dass das immer noch an den Kinderkrankheiten steckt. Denn Loudon war ja ursprünglich die zweite Mannschaft von DC United, die das Stadion gemeinsam mit eben dem lokalen Loudon County, also quasi dem, nennen wir es mal Bezirk, gebaut haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass DC United wirklich Bock hatte, möglichst viele Mittel in dieses Stadion reinzustecken, sondern eher so eine Art, wir erfüllen die Mindestanforderungen und das war's dann auch. Dann hat, wie wir wissen, hat sich ja DC United ausgeklinkt. Loudon ist eigenständig geworden und die hatten ja seitdem weder krasse sportliche Höhenflüge, noch, dass ich wüsste, irgendwelche reichen Owner, die da Geld reinstecken würden. Deswegen ist so meine Theorie, so ein bisschen deine Sportler im Abrissbude-Theorie. Also man hat sich eh nicht viel Mühe gegeben beim Stadionbau und bei der Planung des Drumherums. Aber man hat es auch seitdem nicht versucht zu verbessern, sondern man nimmt so das, was man hat und nutzt es quasi, bis es zerfällt. Und hat halt dann seitdem die Umkleidekabinen in den Boxen. Das würde es teilweise erklären. Das macht es nicht besser, aber halt, das erklärt es vielleicht so ein bisschen, so wie ich es nachvollziehen würde, warum vielleicht die Lage irgendwie so ist, wie sie ist. Weil sie eigentlich nie mehr waren als ein Feeder-Team für die MLS und danach ja auch nie wirklich eigenständig was gerissen haben, was irgendwie Investoren anschießen würde oder viel bringen würde.
Durchaus möglich, ja. Zur Partie selbst. Also man kann sie, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Zumindest auf jeden Fall die erste Halbzeit. Und also ja, wenn wir ehrlich sind, das ist auch genau das, was man vorab bei dieser Partie erwartet hat. kann nicht gegen will nicht. Lief auch exakt so ab. Also gerade die erste Halbzeit war nahezu ohne Highlights. Über eins können wir gleich noch sprechen. Aber da ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Und da hat sich nicht so extrem viel rauskristallisiert. Nebenbei, ich überlege gerade, wer da gespielt hatte. War es Brasilien? Also nebenbei lief ein WM-Spiel oder hat Argentinien da gespielt? Es gab durchaus einige Leute, die sich das Spiel auf ihrem Handy nebenbei mit angesehen haben. Und das Spiel war erheblich, aber wirklich erheblich spannender als das, was uns da auf dem Platz geboten wurde. Ich warte immer noch so richtig auf die Highlights.
Ja, Brasilien, die Partie hat mich jetzt auch nicht wirklich geflasht, wenn man von den letzten Minuten der Partie absieht. Das erste einzige Highlight in der ersten Halbzeit war auch nur ein Tor und auch das war ganz hübsch, aber jetzt nichts, was man als Tor der Woche nehmen würde. Es gibt eine Kontersituation für Jacksonville und Sadier kommt von links in den Strafraum gerannt, der Keeper kommt ihm ein Stückchen entgegen und Sadier schafft es dann, den Ball von quasi links im Strafraum rechts unten ins Tor einzuschieben. Und das war dann das 1:0 für Jacksonville. Und wirklich mit die einzig nennenswerte Szene in der ersten Halbzeit.
Ich kann dazu nicht mehr sagen, weil viel mehr war wirklich nicht. In der Zwischenzeit hat man halt wirklich WM geguckt, hat sich Spiegel-Live-Ticker zu einer Hochzeit angesehen, weil auf dem Platz war nichts los. Und das also war wirklich heiß.
Wie formuliere ich das? Da ich ja generell selber auch als Torwart gespielt habe und ich Torwerte mag, fokussiere ich mich auch gerne beim Beobachten auf Torwerte, wie man hier in den, glaube ich, gefühlten 8 Jahren Sideline schon mitbekommen hat. Und es gab einen Torwart in der zweiten Halbzeit, der hatte Fluch und Segen in einer Partie gehabt. Und das war Olivares, der Torwart von Jacksonville. In der 62. zum Beispiel dringt Eamon von Loudon in den Strafraum rein, tanzt mehrere Spieler aus und schlänzt dann den Ball rechts aufs Tor. Wird gehalten von Olivares, sah sehr gut aus. Und ich glaube, irgendwie 1-2 Minuten später macht er das Gleiche nochmal und kann eine richtig gute Parade zeigen. Und ich dachte so, okay, das könnte ja gefühlt der erste Sieg für Jacksonville werden, weil der macht ja echt eine gute Partie. Ja, das war so die Stimmung, die ich hatte bis knapp zur 65. Minute. Aber das Ende wurde dann nochmal deutlich wilder.
Was vielleicht, also offensichtlich weiß man bei Loudon schon selbst, dass das Spiel nicht besonders spannend ist. Dazu muss man auch sagen, das Stadion ist sehr, sehr nah an einem kleinen regionalen Flughafen, wo sich vor allem so sehr kleine Privatflugzeuge befinden und beziehungsweise vielleicht auch so eine Art Flugzeugfahrschule oder Fliegerfahrschule. Fahrschule, vor allem Flugschule, wäre der richtige Begriff. Und es flogen mehrfach Flugzeuge über uns hinweg, die dann versucht haben, so ein paar kleinere kunstvolle Aktionen zu machen. Das war dann noch so mit ein Highlight, lenkte ein bisschen von dem Grauen da unten auf dem Platz ab. Aber ja, auch Olivares ist mir durchaus auch aufgefallen. Über den können wir dann zur zweiten Halbzeit auch noch sprechen. In der Halbzeitpause gab es wahrscheinlich das Highlight des Tages, weil wer die USA kennt, weiß, es gibt in den USA etwas, das nennt sich Wettessen. Und dieses Wettessen oder generell Wettessen sind relativ traditionell. Gerade zum 4. Juli gibt es ein sehr, sehr traditionelles Wettessen. Und ich habe auch gelernt, es gibt tatsächlich eine Major League Eating, also eine Liga, wo es um Wettessen geht in verschiedenen, nennen wir es mal Disziplinen, für verschiedene Speisearten. Und auch Loudon präsentierte uns ein Wettessen in der Halbzeitpause. Da gab es, glaube ich, Apfelkuchen, wenn ich mich jetzt nicht mehr irre, auf jeden Fall irgendeinen Kuchen. Und die Kandidaten unterschiedlichsten Alters, da war ein Kind mit dabei, ein sehr, sehr junger Jugendlicher, also so 12, 13 würde ich ihn schätzen. Eine Frau war dann mit dabei und ansonsten noch ein paar ausgewachsene Männer. Die traten gegeneinander an, Die Hände mussten hinten auf den Rücken, man durfte sie also nicht zum Essen benutzen. Und dann wurde quasi der Kopf in den Apfelkuchen gestuckt und vor sich hin gemampft. Und wer am Ende nach, es fühlte sich nach Stunden an, wie lange das gedauert hat, ich glaube, es sollte eine Minute sein, aber wer nach einer begrenzten Zeit am meisten gegessen hatte, gewann. Es gewann ein Mensch aus Sao Paulo, interessanterweise. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was er gewonnen hatte. Eintrittskarten fürs nächste Spiel oder so. War nichts Beeindruckendes. Aber vielleicht ist das auch die Strategie, einfach bei diesem Wettessen mitzumachen. Da muss man sich nicht für $20 eine Kleinigkeit an Essen draußen kaufen. Ja, die Teilnehmer, die nicht gewonnen hatten, durften immerhin ihren Kuchen mitnehmen. So spart man sich halt die $20 fürs andere Essen.
Ja, da habe ich auch vieles zu gelesen, auch gemeint zu den Leuten, die ich aus der USL-Community kenne, die da waren. Hättet ihr ruhig mal mitmachen können, das wäre lustig gewesen. Und dann meint einer nur, ja, wenn ich das gemacht hätte, hätte mich einmal eine Frau verprügelt. Und der andere meinte dann so, wenn ich das gemacht hätte, hätte mein Herz gestoppt. Und daher, ja, war wohl eine gute Entscheidung, nur zuzuschauen. Aber, um zum Sportlichen zurückzukommen, neben den Paraden in der 62. und 63. von Olivares fielen dann nochmal 3 Tore in relativ kurzer Zeit. Und das erste Tor in der Schlussphase war der Ausgleich für die Jungs aus Lauden. Und das war so eine Szene, so eine Mischung aus ja, Pech für den Keeper und wichtig gemacht für den Stürmer. Denn Tor Ulfarason, der ehemalige, ich meine, Houston-Spieler, kommt von links in den Strafraum geschossen, schießt den Ball aufs Tor. Olivares hält den Ball, kann den Ball aber nicht wirklich festhalten, so dass Tor den Ball dann ja, mit ordentlich, ich würde sagen, Drall in die Mitte passen kann. Da der Torwart noch am Boden liegt und die Abwehr halt überhaupt nicht mental angeschaltet ist, war es dann sehr einfach für Ordóñez, den Ball ins leere Tor reinzuschieben. Und das war dann der Ausgleich für Lauden in der 81. Minute. Also der Torwart hält den ersten Schuss, kann den Ball nicht festhalten, Ball wird in die Mitte gepasst, Schuss ins leere Tor, ganz klassisch.
Das war allerdings auch nicht das einzige Tor, denn nur wenige Minuten später fiel bereits das nächste. Und auch in dem Fall, der Ball wird Richtung Tor geschossen und hüpft dann einfach so ein bisschen sehr unglücklich vielleicht. Olivares verpasst ihn dann an der Stelle. Der war haltbar, auf jeden Fall. Also den Schuh muss er sich da an der Stelle anziehen. Da sieht das so gar nicht gut aus. Und ja, dann führte Lauden mit 2:1. Meine Stimmung war noch mehr im Keller. Die der Hornissen auch, die sind mich zwischenzeitlich vergiftet worden mit Spray. Und ja, es war nicht unverdient, muss man auch dazu sagen, weil von Sporting Jacks kam in der zweiten Halbzeit jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und es war irgendwie auch klar, dass der Ausgleich kommt, dass da jetzt dann plötzlich nochmal so ein überraschender Sieg, vermeintlicher Siegtreffer kommt. War dann schon überraschend. Die Lauden-Fans hat es natürlich gefreut, aber auch nicht so lange.
Ja, das hat mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, was der Keeper da gemacht hat. Der Schuss war wieder stark, noch hatte der irgendwie einen Drall oder irgendwelche Technik. War nur ein ja, Holperchen, cooler Ball. Zentral aufs Tor. Sah der Keeper wirklich nicht gut aus. Aber zum Glück für Jacksonville gab es doch nochmal ein Tor. Denn gerade mal 2 Minuten später gibt es wirklich ein schönes Tor. Rito rennt rechts am Flügel von Lauten entlang. Haut den Ball per Flanke in den Strafraum. Und dort kommt, und der Name ist garantiert falsch ausgesprochen, Emil Jeskalainen, der Finne, an den Ball. Und haut ihn per Direktabnahme oben links rein. Also ein richtig schöner Schlenzer, ein sehr schönes Tor. Und das war dann das 2:2 und auch zugleich der Endstand. Schiedlich, friedlich, 4 Tore und 1 Punkt für beide Mannschaften.
Über den Ausgleich habe ich mich ehrlich gesagt auch gefreut, weil ich hätte eigentlich Sporting Jacks gegönnt, da mit ihrem Sieg mal voranzukommen. Aber ja, es wäre jetzt auch nicht verdient gewesen. Interessant ist, dass ich sagte vorher noch zu meinem Freund, dass ich ein bisschen enttäuscht von ihm bin, weil er eigentlich so einer der Starspieler aus diesem Team ist, aber gar nicht so viel zu sehen war von ihm. Er hatte immer wieder mal so kleinere Chancen, aber hat die extrem schlecht genutzt. Und da passiert halt das, was immer passiert. Immer wenn ich mich über irgendeinen Spieler, warum auch immer, beschwere, antwortet er kurz darauf mit dem oder mit etwas, was genau das Gegenteil dann beweist. War ja schön, weil es gab dann ein 2:2. Wir hatten nach dem Spiel noch ein Feuerwerk, weil es war ja die Nacht vom 3. auf den 4. Juli und da gab es oder sollte es ursprünglich überall im ganzen Land schon die ersten Feuerwerke geben. Und das hat, also muss man sagen, hat Lauden ganz nett gemacht. Sie hatten im ganzen Stadion das Licht wirklich schön ausgemacht, sodass es richtig dunkel war. Und dann das Feuerwerk gestartet. Interessant war die Musikauswahl. Jeder einzelne Titel hatte irgendwas mit den USA zu tun. Da hat man zum Teil wirklich sehr tief in der musikalischen Schatzkiste gegraben. Und ja, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten war das dann beendet. Man konnte dann gehen. Die Spieler durften sich endlich in ihrem Kasten da umziehen und nach Hause fahren. Wie gesagt, also Lauden wird nie mein Lieblingsteam. Steuern fand ich blöd. Wer in Virginia ist, kann sich auch die Richmond Kickers ansehen. Die sind zwar ein bisschen weiter südlich, aber das Stadion lohnt sich hier nicht.
Das ist doch mal ein gutes Fazit, würde ich vorschlagen, für diesen Tag. Ja, ich muss zugeben, was du so berichtet hast, passt so zu dem Bild, das ich bisher von Lauden und deren aktuellen Leben hatte, seitdem es den Club gibt. Oder zumindest in den letzten 1-2 Jahren, wo sie wirklich eigenständig waren und ihre eigenen Entscheidungen treffen konnten. Und ich würde vorschlagen, es wird Zeit für die nächste Pause. Und wenn wir dann zurück sind, geht es in eine Partie, die für mich wie ein Nachtspiel war und für dich deutlich anders zu erleben war. Und zwar zurück in die USL League One zum nächsten Spiel von Greenwood Triumph. Diesmal aber zu Gast in New Jersey bei dem berühmtesten Team der USA ever, jemals und auch in Zukunft, den New York / New Jersey Cosmos. Bis gleich. Willkommen zurück zu Sideline und zugleich zum letzten Spielbericht dieser Woche in doppelter Hinsicht. Denn es geht zum einen zum letzten Spiel und zum anderen um den letzten Live-Bericht der lieben Anne. Und wir sind jetzt bei einem historischen Team, das vielleicht sogar ein oder andere von euch gehört hat, bevor er sich mit der USL beschäftigt hat. Denn es geht um die New York Cosmos. Für die, oder zumindest den ersten originalen Club, spielten ja sogar Legenden wie zum Beispiel Franz Beckenbauer oder Pelé. Wir reden natürlich von der dritten Version des Clubs. Der spielt aktuell in der USL League One, in der dritten Liga. Und Anne, auf ihrer Rundreise durch die Staaten, hat sich das Spiel am letzten Wochenende, ich meine, kurz nach dem dritten...
Am 4. Juli.
Am 4. Juli direkt gegen Greenville Triumph angeschaut. Das heißt, Greenville daheim, Greenville auswärts. Und wir beide wissen ja, dass die Cosmos nicht zwingend gerade krass viele Leute ziehen. Und du hattest bestimmt auch einen Blick auf den Wetterbericht vor dem Anpfiff geworfen oder vor der Fahrt geworfen. Aber ohne auf das Wetter schon mal einzugehen, was waren deine Erwartungen so vom Stadion, vom Ambiente, von den Fans? Und wie war es für dich in diesem relativ historischen Stadion? Weil einerseits haben das viele gelobt, war das, glaube ich, ein Negro Baseball League Stadion von Anno Dunemals ist. Und auf der anderen Seite hörst du halt so Berichte, dass nicht mal die lokalen Highschool-Spieler dort spielen wollen, weil sie das Stadion scheiße finden. Und daher die Frage an dich, als Globetrotterin und eine, die Argentinien vor gefühlt 80.000 Zuschauerinnen im Arrowhead-Stadion hat spielen sehen, wie war so dein Erlebnis bei den Cosmos, selbst bevor das Wetter dann umgeschlagen hat?
Ja, das war sehr anders, als ich es erwartet habe tatsächlich. Meine Erwartung war jetzt natürlich nicht, dass da wahnsinnig viele Fans sitzen würden, aber ich ging schon davon aus, dass da ein paar Fans sind. Aber ja, man hat es geschafft, meine Erwartung da tatsächlich, wie gesagt, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich da ein volles Stadion sehe und auch nicht ein halbvolles Stadion, aber man hat es trotzdem geschafft, das zu unterbieten. Und ehrlich gesagt habe ich mir das Stadion schöner vorgestellt oder erhofft, Eben weil ich ja weiß, dass das ein altes, in Anführungsstrichen historisches Stadion ist, im Vergleich zu europäischen jetzt natürlich nicht, aber ich hatte mir mehr davon versprochen, dass es irgendwie älter aussieht. Auch da, wie immer, Alubänke, aber okay, das gehört mit dazu wahrscheinlich. Ist dann halt so. Was ich interessant fand, wir haben ja früher, als die MLS-Zweitvertretungen noch in der USL Championship gespielt hatten, haben wir uns ja hin und wieder über die Baby Bulls unterhalten, über die Zweitmannschaft der New York Red Bulls. Und die spielen ja auf einem Universitätsgelände und dort direkt an einem Parkhaus. Und dieses Parkhaus konnte man in den Spielen immer sehen. Und auch deren Spiel hatte ich mir angesehen und fand es super witzig, weil du wirklich, wenn man ganz oben auf dem Parkdeck, man musste noch nicht mal ganz nach oben gehen, wenn man im Parkhaus stand, dann konnte man das Spiel wirklich hervorragend mit betrachten. Man hätte gar keinen Eintritt zahlen müssen. Und man konnte, dieses Spielfeld liegt nicht auf Ebene 0 oder 1 von dem Parkhaus, sondern auf Ebene 5. Du musst bis zur 5. Etage fahren und kommst dann vom Parkhaus direkt zum Sportplatz, beziehungsweise zum Eingang. Das ist bei den Baby Bulls so. Bei Cosmos hatte ich das nicht erwartet. Ich wusste ja, das Stadion ist in New Jersey. Bin dann erstmal rumgefahren, es gab nur vom Parkplatz. Ich habe mir auch schon so ein bisschen Sorgen gemacht, ob ich A, einen guten Parkplatz finde und B, die Gegend war mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu 100% geheuer. Also, wenn man da jetzt irgendwie so ein Fahrzeug, wie ich es dort hatte, also es war ja ein Mietfahrzeug logischerweise, in der Gegend abstellt und da vielleicht irgendwie noch, sei es eine Jacke oder sowas drin liegen hat, dass es schon durchaus hätte sein können, dass es aufgebrochen wird. Deswegen hätte ich es ungern draußen hingestellt und habe dann irgendwann gesehen, oh, da ist ja ein Parkhaus. Und tatsächlich ist dieses Parkhaus auch dafür gedacht, dass die Fans von New York Cosmos dort parken können. Also bin ich reingefahren, bin ganz nach oben gefahren, einfach des Spaßes wegen, und stellte dann fest, oh, wenn ich hier aus dem Auto steige, dann kann ich ja plötzlich das Spiel sehen. Denn auch direkt bei New York Cosmos an diesem Stadion kann man wirklich hervorragend auf den Platz schauen. Und ja, so genoss ich den ersten Wind für das, 30 Minuten später aufkommende Gewitter dann oben vom Parkdeck, betrachtete das Spiel, konnte mir auch schon, das Spiel hatte zu der Zeit auch schon angefangen, ich war ein bisschen verspätet. Also ich kam etwa 8-9 Minuten zu spät und ja, genoss erstmal so die ersten bis zur 16., 17. Minute, würde ich schätzen, von oben. Musste mir auch erstmal eine Karte kaufen, weil ich das noch nicht geschafft hatte. Und konnte mir schon die erste großartige Szene ansehen, wie Cosmos es versucht hatte, ein Tor zu schießen, aber der Ball aus dem Stadion in, ein Wald war es jetzt nicht, aber da standen mehrere Bäume, in die Bäume wirklich aus dem Stadion raus schießen konnte. Großartiger Schuss. Was man bei New York Cosmos noch sagen muss, ist, die Ticketpreise sind schon wieder irgendwie fern jeglicher Realität. Denn als ich oben ankam, stellte ich fest, da ist ja quasi gar keiner im Stadion. Wenn wir sagen, da waren 100 Leute vor Ort, dann sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr nett mit dieser Einschätzung. Das waren eher erheblich weniger. 50, 60 vielleicht. Auch das nett gedacht. Wenn man sich aber mal die Ticketpreise dazu ansieht, dann sprechen wir über ganz andere Dinge. Wenn man in der Kurve stehen will, in der Supporters Group, zahlt man $17,90. Das ist ja noch vollkommen okay. Für die Position, wo ich ja gerne sitze, bei Spielen, wo ich neutral bin, also auf Höhe der Mittellinie, hätte man über $50 bezahlen müssen. Und selbst wenn man sich zwischen dem Block an der Mittellinie und der Kurve von den Supporters setzen wollte, in den Block, hätte man immer noch knapp $30 bezahlen müssen. Aufgrund der Menge an Zuschauern im Stadion und dessen, dass ich schon mal sehen konnte, dass es dazwischen keine Absperrungen gab, aber das ist auch üblich in den amerikanischen Stadien, dass man eigentlich überall durchlaufen kann, zumindest in den kleineren Fußballstadien, nicht in den NFL-Stadien unbedingt, aber auch da geht's oft, dachte ich mir, okay, ich kaufe mir jetzt hier einfach mal ein Ticket für $17,90 für die Supporters-Section und setze mich dann trotzdem da an die Mittellinie. Das klappte hervorragend und $50 wäre das nicht wert gewesen, weil dieses Stadion wirklich komisch gebaut ist und dazwischen einfach, warum auch immer, plötzlich irgendwelche Balken stehen oder sehr dicke Säulen, wo zumindest bei uns an der Seite dann ein Fangnetz gespannt war, was an sich ja noch okay war, aber diese Säulen waren komplette Sichtbehinderung. Also dafür $50 verlangen, dass man eine eingeschränkte Sicht hat, fand ich schon sehr stark. Ja, und dann konnte ich mir das Spiel eine Weile ansehen. Und wir schrieben ja nebenbei schon miteinander. Und irgendwann schrieb ich, ich wette, es gibt gleich eine Spielunterbrechung. Ich habe einen Blitz gesehen und es dauerte keine 30 Sekunden, da kam der Pfiff. Und dann ging es in die Unterbrechung wegen Gewitter. Wer es noch nicht weiß, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen auch, wenn in einem bestimmten Meilenkreis in den USA rund um so ein Stadion oder um eine Event-Location Blitze gesehen werden und auch ein Gewitter aufkommt, dann gibt es immer eine Unterbrechung. Alle Leute müssen in ihre Fahrzeuge gehen oder in ein Gebäude, damit sie sicher sind. Und es darf erst weitergespielt werden, wenn mindestens 30 Minuten lang in diesem Umkreis keine weiteren Blitze gesehen wurden. Das heißt, es war, welche Minute war das? 41., 39., irgendwie sowas, also wirklich kurz vor der Pause. Ja, dann mussten wir erstmal alle in die Fahrzeuge gehen. War für Wolf und mich natürlich gut, wir konnten ein bisschen quatschen oder er erbarmte sich mit mir zu quatschen und dann hieß es warten.
Ja, ich muss zugeben, ich hatte einen beschissenen Tag an diesem Tag gehabt, vor allem fußballerisch, weil es war nicht das einzige Spiel, was halt unterbrochen oder gar nicht erst angepfiffen worden ist. Und ich mache es ja meistens so, dass ich mir am Wochenende oder am Freitag so angucke, was sind denn für Spiele am Wochenende, die übertragen werden, was passt so in meinen Zeitplan. Und ich hatte so, ich glaube, 4-5 Spiele für die Nacht von Samstag auf Sonntag. Und ich meine, nach dem ersten Spiel, was ich gucken wollte oder konnte, war dann der Rest alles entweder verschoben oder komplett gar nicht angepfiffen. Also ich glaube, bei San Antonio war das dann auch so, dass es zuerst nicht angepfiffen worden ist. Das Cosmos-Spiel war unterbrochen. Das Spiel von meinem FC Tulsa wurde gar nicht erst angepfiffen. Und das habe ich nicht mehr miterlebt, weil ich dann schon pennen gegangen bin gegen 5 Uhr, weil noch nicht klar war, ob das Spiel jetzt jemals stattfinden wird oder nicht. Und das war halt so blöd, weil ich brauche halt irgendwas nachts um 3 oder so, was mich halt wach hält. Und auf einen Sorry, we are in the weather delays Bildschirm zu starren, hat mich nicht zwingend wach gehalten. Deswegen habe ich auch aus der Sicht mit dir geredet, um mich selber wach oder motiviert zu halten, in der Hoffnung, dass die Partien weitergehen. Und ja, deswegen. Es war auch Selbstschutz ein bisschen, weil stundenlang im dunklen Zimmer auf einen, wir haben gerade Probleme, Bildschirm zu gucken, ist weder erheiternd noch die Müdigkeit bekämpfend.
Wir haben gerade Wetter. Was natürlich irgendwie noch interessant war in dieser Unterbrechung, es wurde, das Spiel war ursprünglich um 19 Uhr Ortszeit angepfiffen worden, da war es logischerweise noch hell und da hat man so vereinzelt mal irgendwo am Himmel Raketen gesehen, es war ja der 4. Juli, aber noch während das Gewitter lief, war es logischerweise ja aufgrund des Gewitters dunkel und dann irgendwann aufgrund der Uhrzeit vermehrte sich das Feuerwerk sozusagen und man hat irgendwann überall Feuerwerk gehabt, sodass man teilweise auch gar nicht mehr unterscheiden konnte, war das jetzt ein Blitz gewesen oder war es Feuerwerk gewesen. Das fand ich zumindest sehr unterhaltsam und hat zumindest für Ablenkung gesorgt, damit man sich jetzt nicht langweilen muss.
Ich muss zugeben, die Cosmos sind so ein Team, was mich einfach nicht wirklich, wie wollte ich es, nicht nur motiviert, die Spiele zu gucken, weil die meistens echt schlimm sind, sondern auch so die Frage stellt, was zum Geier die eigentlich machen. Denn sie haben ja nicht nur diesen großen Namen, der ihnen einfach irgendwie nur auf die Füße fällt, die scheinen es ja nicht mal auch zu versuchen, es besser zu machen. Also für die es nicht mitbekommen haben, ein, zwei Tage vor dem Spiel gegen Greenville, hatten sie ein Testspiel gegen eine Mannschaft aus der ersten mexikanischen Liga. Und normalerweise ist es so, scheiß drauf, welches USL-Team du bist. Sobald feststeht, dass du Besuch bekommst von einem Liga X-Team, Stadion ausverkauft, Party des Lebens, alle freuen sich drauf. Bei dem Spiel von Cosmos gegen Santos Laguna waren maximal ein paar hundert Fans da. Dasselbe Team spielte gegen ein Amateurteam namens Annapolis Blues aus Maryland und die hatten mehrere tausend Zuschauer vor Ort. Und wenn du es nicht mal schaffst, gegen ein Liga MX-Team dein Stadion halbwegs voll zu kriegen, ist es einfach nur sehr deprimierend. Und dann guckst du diese Partie gegen Greenville und dann war die so stellenweise, sorry für die Wortwahl, scheiße langweilig, dass ich mich schon frage, wie dieses Team eigentlich existieren kann. Und es macht es noch absurder, dass sie dann in der Nacht zu Donnerstag, also für uns heute oder gestern, Naples besiegen konnten und plötzlich wieder einen Sieg bekommen haben. Und daher bin ich ganz ehrlich, die einzigen Highlights, die ich mir auf dieser Partie aufgeschrieben habe, und ich habe sie wohlgemerkt live gesehen und in den Highlights, sind exakt die drei Tore, die gefallen sind. Und das erste Tor ist Greenville-esque, wie wir schon im ersten Spiel hatten. Es gibt eine Ecke und es gibt ein Tor und es ist sogar derselbe Torschütze. Es gibt eine Ecke für Greenville von links in der 45 plus 6. Minute. Und es ist wieder Freaky, wie im Spiel gegen AV Alter, der den Ball reinhaut. Und so ging dann Greenville mit 1-0 in Führung und vorher passierte wirklich nicht viel.
War nicht. Es gab danach noch zwei Highlights. vielleicht, wer das Feuerwerk mal sehen will, was man so erleben konnte, kann sich in den Highlights gerne mal die 53. Minute ansehen. Da einfach hinter das Tor schauen, neben die Anzeigetafel, da sieht man es. Und stellt euch das vor, einfach überall rund um das Stadion. Das war, glaube ich, mein Highlight, weil das Wetter an sich war auch kein Highlight. Das fing dann in der zweiten Halbzeit erst fast nur so ein leichter Regen. Und so ein leichter Sommerregen ist ja gar kein Problem. Man konnte noch entspannter auf seinem Plätzchen sitzen. Es gab für jeden ausreichend Platz. Es gab für jeden quasi einen freien Block, wenn man wollte. Ja, wie gesagt, man konnte mal ganz entspannt sitzen, hat so leicht Tröpfchen abbekommen, aber irgendwann kippte das Wetter ein bisschen und dann wurde es doch wieder deutlich unangenehmerer Regen. Aber die Fans viele Fans blieben da weiterhin im Stadion. Interessant ist, bei mir dann dort, wo ich mich hinplatziert hatte, saßen auch, ich glaube, es war eine Familie bestehend aus drei Kindern und zwei Erwachsenen oder drei Erwachsene und vier Kinder, irgendwie sowas, die offensichtlich Fans von Greenville Triumphs sind, weil sie die ganze Zeit das Team supportet hatten und da die ja zu der Zeit dann mit 1-0 führten, war da die Stimmung ganz gut. Und sagen wir es mal so, die sind am Ende mit guter Laune nach Hause gefahren. Es gab in der 57. Minute noch ein Tor für Greenville und in dem Fall hat Cosmos es ihnen aber auch wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Meek hatte den Ball und konnte damit gefühlt einmal quer über den Platz laufen. Ganz so weit war es jetzt nicht, aber er konnte sehr, sehr weit laufen, ohne dass ihn irgendwer stört, durfte mit diesem Ball in den Strafraum laufen und da gibt er einfach nur den Pass dann auf Akio und der steht da relativ frei, kann dann aus kurzer Distanz den Ball ins Tor schießen und sie führen 2-0. Ich finde auch durchaus verdient. Cosmos hatte so ein paar Chancen. Da war auch die eine oder andere ganz gute Chance mit dabei, so ist es jetzt nicht. Aber es war nicht besonders kreativ. Ich hatte ehrlich gesagt auch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft untereinander wirklich gut abgestimmt wäre. Und es war, ja, wie gesagt, sie hatten ein paar Chancen, aber da war jetzt auch nichts Überwältigendes mit dabei, woran ich mich groß erinnern würde.
Ja, es gab nochmal ein Türchen, was im Wesentlichen relativ ähnlich war. In der 64., also 7 Minuten später, gibt es einen Lupfer auf Akio. Der kommt von links in den Strafraum, schießt auf den Torwart. Der kann den Ball nicht klären. Der Ball kommt zurück auf Akio, der dann das leere Tor vor sich hat. Und dann einfach ganz bequem einschieben kann. Das war dann das 3-0 und danach passierte nicht mehr viel. Die Cosmos hat noch ein, zwei kleinere Schönchen, aber nichts Weltbewegendes. Und so gewann dann Greenville in New Jersey, in Paterson, New Jersey, um genau zu sein, mit 3:0 und kann sich quasi für die AV-Alter-Niederlage in deinem ersten Spiel rächen.
Wieso, habe ich beides schon mal gesehen von ihnen. Die ursprünglich sollte, aufgrund natürlich auch des Feiertags, eine Drohnenshow stattfinden. Die wurde aber schon bereits während der Delay-Wartezeit abgesagt. Die wird irgendwann nachgeholt werden. Ich habe dann auch später verstanden, warum. Weil da kam dann das nächste, nennen wir es mal Unwetter, auf uns zu. Und es handelte sich dabei um Starkregen. Und dieser Starkregen hielt auch die nächsten Tage übrigens an. Also New Jersey hatte Flutprobleme in den Tagen danach. Kann ich bestätigen, war nicht angenehm zurückzufahren. Aber ja, ich muss sagen, Cosmos hat mich sehr enttäuscht. Allein schon die Anzahl der Zuschauer, die da waren. Wie viel sollten angeblich da gewesen sein? 1000?
Ich meine 900 irgendwas, habe ich in der USL-Sache gelesen.
Beim besten Willen nicht. Auch da wird es wahrscheinlich wieder sein, so viele Karten wurden verkauft, aber da waren nicht mal 100 Leute im Stadion, definitiv nicht. Also, naja, es ist sehr schade, dass du befindest dich in New Jersey. Klar, du bist ein Stück weiter weg in Paterson, aber nicht komplett ab vom Schuss. Es gäbe durchaus die Möglichkeiten, da hinzukommen. Du hast gerade international Fußballfans in der Region, in New Jersey, in New York und schaffst es trotzdem nicht, dir diese Fans ins Stadion zu holen. Ich glaube, zu der Zeit war auch kein WM-Spiel, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Das ist schon ein bisschen traurig. So klar, es war Feiertag, aber irgendwie schafft man es scheinbar ja definitiv nicht, die Leute ins Stadion zu holen, obwohl drumherum um dieses Stadion sehr viele Leute wohnen. Also es ist ja nicht so, dass man komplett weg vom Schuss wäre, wo man nur mit Auto hinkommt. Und selbst wenn man mit Auto kommt, es gibt ein kostenloses Parkhaus dort. Aber trotzdem kommen die Leute nicht. Und deswegen könnten wir ja mal die Theorie äußern. Wie lange wird Cosmos überleben?
Also ich hatte, glaube ich, neulich gesagt, 2 Jahre. Ich würde mich nicht wundern, wenn es nur ein Jahr ist. Also wenn sie vielleicht mit ganz viel Glück noch mal ein Jahr dranhängen nach der Saison. Aber ich wüsste nicht, wie sich das verbessern sollte. Ich meine, ich bin ehrlich, ich fand die Wahl ja sowieso schon bescheuert, A, das Team wiederzubeleben und B, nach New Jersey zu gehen. Aber ich sehe auch nicht, wie es besser werden sollte. Daher, ja, ich kürze meine Prognose von in 2 Jahren mit Glück auf in ein Jahr.
Ja, stimme ich zu. Also wenn das so weitergeht, wie es jetzt aktuell läuft, sehe ich auch nicht, dass die langfristig überleben können. Weil sie zahlen über $200.000 Miete für dieses Stadion im Jahr. Mit dem Spiel an dem Tag haben sie definitiv miese gemacht. Wie wollen die sich lange finanzieren?
Ja, ich weiß es auch nicht. Gut, ich muss zugeben, ich habe noch eine letzte Frage an dich, bevor wir gerne in die letzte Pause gehen können für heute. Und zwar von deinen USL-Erlebnissen, die du jetzt in diesem Ründchen hattest und mit Blick auf, was du schon so erlebt hast, wie würdest du es einschätzen? War deine jetzige USL-Runde okay, vielleicht sogar ein paar neue Entdeckungen gemacht? Oder würdest du sagen, eigentlich ja, waren die Erlebnisse in den letzten Jahren vorher, zum Beispiel bei Rhode Island oder bei Hartford, schon irgendwie mit die besseren Spiele? Weil so schön die Reisen für dich auch immer sind, es klang mir ein bisschen ernüchternd in den heutigen 3 Spielen.
Ja, also die Reisen davor hatten, fand ich, durchaus positivere Erlebnisse geschaffen. So klar, das Stadion in Pittsburgh kann man auch schwer toppen mit dem Blick, den man dort hat. Aber auch die Spiele in Hartford, die ich jetzt schon miterlebt habe, auch wenn es da jetzt nicht so einen grandiosen Blick auf irgendeine Skyline oder so gibt, aber allein die Spiele dort waren schon deutlich unterhaltsamer und qualitativ auch hochwertiger. Auch das, was man drumherum miterlebt. Und ja, also ich finde schon, es gibt coole Stadien in der USL, auch in der USL Championship vor allem. Es gibt auch coole Teams und die, die wir jetzt hier gesehen haben, vielleicht haben sie Potenzial, aber das haben sie in dem Fall nicht ausgeschöpft. Abgesehen von Greenville vielleicht, die im ersten Spiel ja durchaus auch schon gezeigt haben, dass sie was können, dass da was möglich wäre, dann da vielleicht auch Pech hatten im zweiten Spiel, die richtige Antwort dann doch nochmal geliefert haben und gezeigt haben, wir können es doch. Muss ich sagen, so die anderen waren wirklich nochmal besser gewesen.
Gut, ich würde vorschlagen, nicht nur, dass wir die Pause machen, sondern auch wieder wie beim ersten Spiel. Liebe Zuhörer, wenn ihr in den USA wohnt, da schon zu Besuch wart oder eben generell bei den Stadien mal wart, zum Beispiel bei den New York Cosmos, vielleicht bei dem letzten New York Cosmos in den 2010er Jahren oder eben jetzt in Hinchcliffe, lasst uns doch gerne wissen, wie so eure Stadionerlebnisse waren oder was so eure Erwartungen an so ein USL-Spiel vom Ambiente, vom Essen, Trinken und so weiter sind. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ein wenig Freude hattet mit dieser doch recht besonderen Folge der USL-Spielberichte. Ich bedanke mich vor allem bei Anne, die sich nicht nur den ganzen Kram angeguckt hat, sondern auch hier nochmal in Ruhe besprechen wollte und würde vorschlagen, dass wir nach der Pause zurückgehen in die USL-News, denn aufgrund unserer längeren Pause gab es doch paar, die sich zu besprechen lohnen. Zum letzten Mal für heute, willkommen zu Sideline, dem USL-Podcast. Und heute kommen die News mal zum Schluss, denn die Spielberichte, die Stadionberichte von Anne, waren einfach ein bisschen relevanter oder interessanter, hoffe ich zumindest. Aber aufgrund der längeren Pause haben sich jetzt auch einige News gesammelt, die wir ansprechen wollen, die vielleicht nicht immer krass sind oder nicht immer kontrovers sind, aber euch auf dem aktuellen Stand bringen werden. Und die erste News ist aus diversen Perspektiven interessant. Und zwar das Frauenteam in der Super League, Dallas Trinity, wurde gekauft. Ist daher interessant, weil die Liga hat ja Problemchen gehabt oder immer noch Probleme, denn Spokane musste sich ja zurückziehen nach dem Ende der Saison. Und sie wurden von Atletico Dallas gekauft. Wer sich jetzt denkt, Atletico Dallas noch nie gehört, ist das ein FIFA-Team oder was? Es ist das kommende Team aus der USA Championship, die ja dann in der zweiten Liga anfangen werden. Und das heißt, ein noch nicht existentes Team, also auf dem Papier schon, aber auf dem Platz noch nicht existente Team, kauft das Frauenteam Dallas Trinity und wird dann gemeinsam mit denen im selben Stadion spielen. Denn auch das Männerteam soll ja in diesem riesigen Footballstadion spielen. Und daher, die erste News des Tages, Dallas Trinity bleibt uns erhalten, allerdings unter neuer Ownership vom Atletico Dallas Männerteam. Was hältst du davon?
Ich war kurzzeitig verwirrt, weil du so betont hattest, dass in der Super League ja ein Team weg ist und die Liga deswegen Probleme hat. Und jetzt dachte ich schon so, hä, will Dallas dann jetzt mit zwei Teams künftig an den Start gehen? Aber an sich spricht erstmal nichts dagegen. Also noch bin ich recht neutral. Wir können gerne in ein paar Jahren nochmal drüber sprechen, wie es sich dann entwickelt hat.
Ja, sehe ich auch so. Ich fand es halt faszinierend, dass halt ein Team, das noch gar nicht da ist, schon ein Besitz eines neuen Teams ist, was schon da ist. Das war so ein bisschen Hirnwindungen auslehnend, aber irgendwie auf der lustigen Variante. Aber bleiben wir mal bei Dallas Trinity, denn die haben ihren neuen Trainer bekannt gegeben. Und wer die MLS ein bisschen verfolgt hat in den letzten 5 bis 10 Jahren, wird ihn vielleicht kennen. Und die Frage an dich, Anne, A, was hältst du von ihm? Und B, wer ist es natürlich?
Ich halte sehr viel von ihm, weil tatsächlich, wer sich nur ein bisschen mit der MLS beschäftigt hat, der kennt diesen Spieler. Der hat gefühlt Jahrtausende bei New England Revolution gespielt, war da immer einer der wichtigsten und auch auffälligsten Spieler. Er wechselte dann irgendwann, ich gucke gleich nebenbei nochmal nach, innerhalb der MLS auch nochmal, aber war trotzdem immer ein Spieler, auf den man sich verlassen konnte und der durchaus guten Fußball gezeigt hat. Genau, er war zwischenzeitlich dann kurz beim LAFC Inter Miami und ja, mittlerweile hat er seine Karriere beendet Und ich finde, damit kann er durchaus zufrieden sein, weil auch wenn die Refs nicht immer die besten Jahre hatten, Lee Wynn war immer einer der entscheidenden oder wichtigsten Leute in diesem Team oder einer der Spieler, die wirklich immer auch aufgefallen sind. Von daher halte ich wirklich sehr, sehr viel von ihm. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung er jetzt schon als Trainer gesammelt hat, aber klar, durch seine Profikarriere auch an verschiedenen Orten und in verschiedenen Ländern wird er da einiges an Wissen mitbringen und ich bin gespannt, wie er es macht. Ich freue mich drauf.
Ja, dem kann ich mich so anschließen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann laufen wird. Wir springen mal zum Thema MLS in die USA Championship. Denn Sporting Jacksonville, die ja doch defensiv einiges an Problemchen haben, haben einen neuen Spieler bekannt gegeben. Und der hat sowohl Premier League als auch MLS-Erfahrung. Und zwar handelt es sich um den Verteidiger Danny Wilson. Und da du dich doch ein bisschen besser mit der MLS auskennst und generell natürlich auch Jacksonville live gesehen hast, erst vor kurzem, was hältst du von dem Transfer von Danny Wilson zu Sporting Jacks?
Ich fürchte, so das klassische Problem von oftmals Verteidigern ist, vielleicht fallen sie gar nicht so groß auf, weil, wenn ich ehrlich bin, mir ist er jetzt nicht so sehr im Gedächtnis geblieben. Aber es ist auch, also Verteidiger ist eh immer die undankbare Aufgabe. In der Regel schießt du keine Tore, damit fällst du dann natürlich weniger auf. Und oft wirst du jetzt nicht Man of the Match, weil es meistens irgendwie oft Stürmer oder Mittelfeldspieler oder der Torhüter werden. Von daher, ja, wie gesagt, der ist mir nicht so wahnsinnig aufgefallen. Aber er hat trotzdem schon einiges hinter sich. Er spielte, ich glaube, ab 2018 bis 2024 in der MLS für die Rapids, war aber ansonsten auch in der Championship in England unterwegs, war in Schottland natürlich viel unterwegs, ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Schotte. Und ist da durchaus rumgekommen. Er hat, glaube ich, auch für Liverpool gespielt gehabt. Von daher, also er ist jetzt 34 Jahre. Das ist natürlich nicht mehr das allerjüngste Alter. Aber er bringt einiges an Erfahrung mit und schaden kann es nicht.
Ja, das fasst gut zusammen. Ich bin definitiv gespannt, wie sich die Jungs dort machen werden mit ihm. Ob das quasi die große Unterstützung ist, ob das am Ende vielleicht auch nur ein ganz kurzes, kleines, ja, nettes Restnotizchen ist, weil ein Mann alleine kann ja ein Team nicht retten. Wir werden es sehen. Ich fand es trotzdem interessant, halt zu sehen, dass Jacksonville ein relativ größeres Kaliber holt und nicht den nächsten Finnen, Schweden oder sonst wo kleinen Namen aus Skandinavien holt.
Was übrigens auffällt, damit hat Jacksonville mehr Spieler in den letzten Wochen verpflichtet als Hertha.
Ja, das ist auch nicht schwer. Wir verkaufen irgendwie alles, aber kaufen oder leihen schwierig. Man hat ja nämlich kein Geld. Also angeblich. Wahrscheinlich hat man es, aber man will es halt irgendwo, keine Ahnung, für neue Rubbellose oder Panini-Sammelalben ausgeben. Man weiß ja nie so genau. Gut, gehen wir an den News, die durchaus ein bisschen überraschend ist, aber ich muss sagen, persönlich eher positiv. Und zwar geht es in die Stadt der Sünde und in die Stadt des Glücksspiels, nämlich nach Las Vegas. Denn da gab es jetzt die Mitteilung, und das ist noch relativ frisch für euch, dass Las Vegas Lights einen neuen Partner haben wird. Und zwar die Jungs von Pegasus Development. Die müssen uns hier in Deutschland nicht sagen. Die sind aber in den USA dabei, das neue 20.000 plus Plätze Stadion für Sacramento Republic zu bauen. Das heißt, alles deutet darauf hin, dass die Las Vegas Lights zum ersten Mal aus Cashman Field, dem ursprünglichen Baseballstadion, das dann irgendwie umgebaut worden ist, ausziehen und sich ein eigenes Stadion bauen. Was mich interessieren würde, da du ja auch den ganzen Trubel um die Vancouver Whitecaps mitbekommen hast, wo es ja auch Gerüchte gab, dass die vielleicht nach Vegas ziehen, was hältst du denn grundsätzlich von der Thematik, dass die Lights oder zumindest die Stadt sich ein eigenes Stadion bauen möchte und ein neues fußballspezifisches Stadion?
Na gut, es kommt natürlich darauf an, wo wird dieses Stadion sich befinden und wie viele Zuschauer sollen dort Platz finden. Aber wenn sie einen geschickten Ort wählen und es vielleicht auch nicht zu groß bauen, dann könnte das auch genau der richtige Schritt sein, weil ich schon den Eindruck hatte, zuletzt war das mit den Zuschauern irgendwie ein Problem. Sieht dann auch irgendwie immer blöd aus, wenn das Stadion so quasi leer ist. Grüße an die 1000 Zuschauer bei Cosmos. Und vielleicht hilft es, den Club da wieder mehr attraktiv zu machen und der Stadt irgendwie auch ein attraktives Stadion anzubieten. Ich fand aber ehrlich gesagt das andere jetzt auch nicht so schlimm. Ich fand diese Werbewand auch immer sehr, sehr faszinierend. Mal sehen, die Frage ist ja auch, wenn sie schon recht bald ihr letztes Spiel dort austragen wollen, aber ja offensichtlich noch kein Stadion gebaut ist, wie wollen sie das in der Realität umsetzen?
Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich auch noch nicht. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das wirklich am Ende ein Las Vegas Lights Projekt wird oder nicht doch dann von einem neuen Owner und oder einem mysteriösen MLS-Club vielleicht auf lange Sicht gekapert wird. Ich finde es grundsätzlich nicht falsch, weil es halt die Möglichkeit gibt, dass die Lights noch ein bisschen länger erhalten bleiben, was man bei dem Team ja nie so ganz weiß, weil sportlich ist das Team ja jetzt nicht wirklich herausragend. Aber wir werden es sehen. Ich fand es trotzdem interessant, weil es ein Lebenszeichen ist von einer Region oder einem Team, von dem man nicht so viel hört. Und daher kann es ja nicht schaden.
Das stimmt.
Last but not least haben wir die frischeste Neuigkeit für euch, denn die wurde heute am Freitag gepostet, also für euch dann schon am Samstag. Und es geht um den FC Naples aus Florida. Die haben es ja geschafft, sich an einen Graben reinzufahren, mit dem sie mit den Hearts of Pine reingefahren sind. Aber während die Hearts es geschafft haben, wieder rauszukommen, hat der Trainer von FC Naples ein paar Schaufeln verteilt und gesagt, komm, das Loch buddeln wir noch eine Runde tiefer. Denn sie haben nicht nur zu Hause aus einem 2-1-Führung einen 2-3 gegen die Hearts of Pine verloren, sondern unter der Woche gegen die Cosmos verloren. Und jetzt gab es eine größere Mitteilung aus Naples und die belasse ich gerne dir.
Na gut, bei der Anteaserung ist auch ein bisschen klar, was da jetzt passiert ist. Sie haben ihren Headcoach entlassen. Allerdings muss man auch dazu sagen, das war jetzt wenig überraschend. Der letzte Sieg war am 24. Mai gegen Westchester mit 1-0. Aber auch davor waren Siege jetzt nicht die Mehrheit. Auch davor hatte man so eine Nicht-Siegesserie. Und am 12. April dann zuletzt ein Spiel gewonnen gehabt. Also für Naples läuft es auch im Vergleich zum letzten Jahr extrem schlecht. Von daher ist jetzt niemand überrascht, dass dieser Schritt getan wurde. Vielleicht ist man eher überrascht, dass er jetzt erst getan wurde.
Was ich tatsächlich ein wenig krass fand beim Blick auf Naples, bei den Cosmos weiß man ja, dass die Stadionprobleme halt da sind, weil außer dem ersten Spiel gegen die Hearts, wo sie glaube ich 4000 Leute da hatten, ist ja keine Sau im Stadion. Bei Naples ist es so, die haben mit knapp 4000 Zuschauern gestartet, hatten dann für eine Weile irgendwo zwischen 3000 und eben diesen 4000 Zuschauern. Und seit Mai sind die Zuschauerzahlen um die Hälfte eingebrochen. Also seitdem haben wir maximal 2000 Leute im Stadion. Was ich schon krass finde, weil wenn man guckt, bei den Spielen, das Stadion sieht halt ähnlich leer aus wie bei Lauden, ein bisschen überspitzt formuliert. Und da scheint so eine Mischung aus mehreren Gründen zu sein. Zum einen die Hitze, die aktuell in Florida grassiert, die jetzt nicht zwingend viele Leute in ein unbedachtes Stadion oder ein teilunbedachtes Stadion lockt. Zum anderen hatte Naples viele Heimspieler bei großen Feiertagen in den USA, was jetzt auch nicht zwingend Stadion auslastend ist. Und natürlich die sportliche Talfahrt hilft jetzt auch nicht zwingend Leute zu motivieren. Ich fand es nur krass, das halt so zu sehen, weil normalerweise war Naples echt gut besucht, seitdem sie halt existieren. War halt mal eben, um die Hälfte einzubrechen, und das dauerhaft, ist schon ein Zeichen. Und daher bin ich gespannt, ob der Interimscoach es schaffen kann, das Team zu stabilisieren und damit das Team zurückzuführen. Oder ob wir sehen müssen, dass das Team auch Problemchen bekommt. Weil wenn selbst ein Sponsor die Entscheidung runtermacht und sich öffentlich über die Thematik gerade belustigt, dann ist das kein gutes Zeichen für Naples. Denn, und das ist jetzt kein Witz, die haben eine Partnerschaft mit Tide, dieser Cleaning-Service. Da gab es auch diese vor ein paar Jahren, diese komische Tide-Pod-Challenge mit dieser, was war es, Spülmaschinen-Tab-S-Geschichte. Und die sind Sponsor von Naples. Und die haben das Team auf Instagram offiziell geroastet, deswegen. Wegen der aktuellen Entscheidung. Und das ist halt schon irgendwie ein sehr krasses Zeichen. Also wenn dein Sponsor dich öffentlich roastet wegen deiner aktuellen Entscheidung und deiner aktuellen Lage, ist das krass. Und daher, ja, vielleicht nicht die unerwarteste Meldung, dass Naples sich doch dann mal mit dem Trainer nicht mehr einig ist, aber halt irgendwie auch ein wenig weitergreifend.
Ja, das stimmt.
Gut, ansonsten, hast du noch irgendwelche News, Gerichte oder Sachen, die da eingefallen sind aus deinen Reiseberichten?
Nein, das war's.
Gut, dann möchte ich nur kurz erwähnen, dass an diesem Wochenende, wenn wir die Folge hoffentlich rechtzeitig online stellen, für euch heute Abend der letzte Gruppenspieltag im USL Cup ansteht. Also im diesjährigen USL Leagues Pokal finden die letzten Spiele statt. Es gibt noch einige Tickets zu verteilen für die nächste Runde. Einige Spiele zwischen Championship und League One Teams, die durchaus unterhaltsam sein könnten. Das heißt, guckt gerne die USL. Spiele sind weiterhin kostenlos auf YouTube. Und wenn nicht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Dann im gewohnten Aufbau und dann mit dem letzten Gruppenspieltag. Und vielleicht ein paar Überraschungen, die sich doch noch ein Ticket für die K.O.-Phase widmen oder erholen konnten.
Na dann, schönes Wochenende und bye-bye.
Tschö.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.